Nun nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand. Jesaja 63, Vers 15, Seite 700 in den ausgelegten Bibeln. Jesaja 63, Vers 15. Das ist ein Gebet um das Kommen Gottes, erfüllt im Kommen Jesu. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Hier wird mit Gott geredet. Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie Leute, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führtest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht. Dass dein Name kund würde unter deinen Feinden, und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führtest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und das man von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Herr, jetzt rede über diesem Wort zu uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wie liebe ich diese Adventszeit und wie freue ich mich über diese Tage. Wir haben selten so einen Zugang zu Menschen, die ganz verschlossen sind für das Evangelium. Fast jeder macht irgendwie mit in diesen Tagen und lässt sich anstecken und mitreißen. Und freuen Sie sich doch mit über all die Zeichen, über den Duft, der über dem Weihnachtsmarkt schwebt, über die Kinder, die immer noch wie zu ihrer Jugend ihre Nasen platt drücken beim Spielwaren kurz. Das gehört alles mit dazu, Tannenzweige und Kerzenschmuck. Aber ich will ein Beispiel suchen. Die Älteren unter Ihnen verstehen das gut. Da sitzt eine Frau, ihr Mann ist im Krieg vermisst. Sie hat 3 Jahre nichts mehr von ihrem Mann gehört. Ist auch gestorben, in einem Lazarett verwundet, dann schließlich seinen Verletzungen erlegen oder ist in der Gefangenschaft verhungert. Und da klingelt's an der Tür und wer steht draußen? Ihr Mann. Sie saß oft vor dem Bild und hat über ihn nachgedacht. Aber jetzt ist er leibhaftig da. Jetzt verstehen Sie, welchen Unterschied ist zwischen unseren äußeren Feiern, zwischen all dem Schmuck, selbst den Liedern, die wir singen. Das nur wie ein Sitzen vor einem Porträt, Nachsinnen. Aber es soll ja mehr geschehen in diesen Adventstagen, dass wir Jesus direkt begegnen, dass er zu uns kommt in ihr Leben hinein. Leibhaftig. Jesus Christus durch seinen Geist will Einzug halten in diesen Tagen bei uns. Wenn ich sagen würde, ich komme nach dem Gottesdienst bei Ihnen kurz vorbei und mache ein Besuchlein bei Ihnen, dann würden manche von Ihnen sagen, völlig unangemessen, ich muss noch kurz aufräumen. Bei mir ist das auch nicht mehr so topfit und dann würden Sie erschrecken. Wie ist das erst, wenn Gott selbst kommt zu uns? Um nicht weniger geht es in diesen Adventstagen. Mit dem äußeren Schmuck, das ist schon schön und wir freuen uns darüber. Mir gefällt auch immer so dieser Vers, die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freude. Aber noch viel mehr wollte ich, dass wir begreifen und verstehen, Gott selbst will jetzt zu uns in unser Leben, nicht bloß ins Herz, in unseren Alltag, in unsere Sorgen, in unsere Ängste, in das, was uns bekümmert. Da will Gott selbst hinein, der Himmel wird zerrissen. Komm her, lebendiger Gott und Herr, und tritt in unser Leben hinein. Wie schon am letzten Sonntag will ich es heute noch einmal sagen. Mich bewegt das, wie viele in unserem Gottesdienst sitzen und bedrückt und belastet sind. Wahrscheinlich sind wir erst in den Krisenpunkten unseres Lebens hörbereit und offen für die Stimme Gottes. Wenn wir keinen Schritt mehr weiter wissen, nicht, dass das Evangelium nur für Verzweifelte da sei, sondern wir können erst richtig hören, weil wir vorher so eigenmächtig sind. Da auf der Königstraße, wo wir gestern gesungen haben, kam noch so ein 14-jähriges Mädchen gerade des Weges, als wir unsere Tafel schon eingepackt haben, und sie sah nur noch das Wort evangelisch, und dann sagt sie ganz, ach, das war ich auch mal, und ich still sie kurz und sage, das ist nicht wichtig. Wie stehst du zu Jesus? Das müssen sie mir erst noch beweisen, sag. Jesus wird dich einmal vor sich stellen. Ich werde dich nie mehr sehen. Wahrscheinlich nimmer. Komm irgendwo von den Filtern runter. Aber du stehst vor ihm. Ich lebe mein Leben allein, sagt sie stolz. Ist nicht unser Traum genauso gewesen, bis wir hörbereit werden? Dass Jesus, der König und Herr der Welt, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, in unser Leben kommt. Und ich will als Thema unserer Predigt heute sagen, es gibt doch einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Da, wo wir keinen mehr sehen. 3 Punkte. Drängt ihn doch. Da in diesem Abschnitt wird Gott gedrängt im Gebet. Jetzt müssen Sie Ihre Bibel vornehmen. Wie der Jesaja mit Gott spricht. Schau doch vom Himmel her. Sieh von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Es gibt Leute bei uns, die meinen, Gebet wäre ein Selbstgespräch des Menschen. So ein Gemurmel, so eine meditative Andacht. Das hat doch mit dem Gebet der Bibel nichts zu tun. Beim Gebet, da drängen wir Gott und sagen, wir sind am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter, wie das fertig werden soll. Wenn Sie so beten, beten Sie biblisch. Herr, ich kann nur kapitulieren, ich überlasse dir das Feld, da ist das Ganze, komm doch. Und wie redet dann der Jesaja? Er zeigt ihm nur die große Not. Das war ja nach der Vertreibung des Volkes aus Jerusalem, als sie die babylonische Gefangenschaft durchlitten haben. Und das, was sie erlebt haben, war ein Stück Gottes Gericht über ihre Sünde. Welch großes Unglück es bringt, den Herrn zu verlassen. Das ist ja oft in unserem Leben so, dass viele schwere Wegstücke, die wir gehen müssen, wir selbst verschuldet haben. Durch unseren Ungehorsam, durch unsere Gottlosigkeit. Manchmal erkennen wir das so deutlich. Und dann stehen wir am Ende vor dem Scherbenhaufen und sagen, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Was sollen wir jetzt noch machen können? Jetzt ist alles aus. Ich habe alles falsch gemacht im Leben. Und dann setzt der Jesaja an und sagt, aber du Gott, du kannst jetzt selbst in meinem verkrachten Leben, in unserer ganzen verunglückten Volksgeschichte noch einmal mit deinem Heil beginnen. Und wie wunderbar hat Gott dieses Gebet erfüllt im Kommen Jesu. Hinter diese Geschichte des Ungehorsams im Volk Israel setzt Gott noch einmal sein Erbarmen. Ich brauche Bilder, um es Ihnen zu erklären, verständlich zu machen. Da liegt ein Verunglückter auf der Straße. Über den ist ein Lastzug weggefahren, der verblutet, direkt vorm Haus eines Arztes. Sie drücken auf die Glocke. Jetzt kommt da einer raus und sagt, guten Morgen, was ist los? Kommen Sie raus! Sagt er, ich muss noch festspannen. Sagt, nein, da draußen verblutet einer. Sie sind doch Arzt, Sie müssen helfen. So dürfen Sie mit Gott reden im Gebet. So dürfen Sie reden. Drängt ihn doch. Da kamen ein paar junge Leute zu mir und erzählten, ihr Religionslehrer hat ihnen
So, ach, Sie kennen das ja alles, die übliche Wunderkritik. Was nicht in die Ratio des Herrn hineinpasst, dieses Herrn Religionslehrers, das wird ausgemerzt und das ist in der Bibel nicht existent und das wird eben auf die Seite geschoben. Warum kann Gott wirklich Wunder tun? Hier geht's um eine Geschichtskatastrophe. Das Volk, das in der babylonischen Gefangenschaft saß, Jerusalem war besetzt von den Feinden. Es war hoffnungslos, wie man nur denken kann. Aber jetzt brauchen Sie mit Ungläubigen ja nicht streiten. Der Glaube weiß, bei Gott gibt's doch einen Ausweg, wie groß die Not auch ist. Gott hat die Lösung anders geschenkt, als viele Israeliten es meinten. Er hat nicht ihre politischen Illusionen erfüllt. Wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht eng führen mit unseren Lösungen, die wir erwarten. Das kann wohl sein, dass uns Gott nicht jede Erhörung so schenkt, wie wir es wünschen. Aber wir wissen, Gott hat solche Möglichkeiten. Ich wollte Sie heute aufrufen, drängen Sie in diesen Adventstagen Gott für Ihren Mann, wenn er nicht glauben kann, für ihre Kinder, für unsere Stadt. Herr, erwecke doch noch einmal deine Christenheit, für unsere eingeschlafenen Gemeinden, für unsere ganze politische Not, für die wirtschaftliche Not, um die Menschen, die im Elend leben. Herr, erbarm dich doch. Und wie redet er nun? Er redet so, dass die Tatsachen verändert werden. Selbst da, wo Schuld vorliegt, Herr, du kannst dich erbarmen, du kannst Lösungen schenken, bei dir ist nichts unmöglich. Komm du selbst. Nicht, dass er da große Veränderungen erwartet, sondern er sagt, komm du selbst, jetzt reiß den Himmel in zwei und komm du. Was wird das sein, wenn der Herr selbst wieder neues Leben schenkt in unseren Gemeinden, wenn nicht nur äußerlich Advent gefeiert wird, wenn nicht nur fromme Bräuche und Zeremonien gefeiert werden, sondern wenn Menschen wieder Heiligkeit Gottes begegnen. Das zweite, pocht darauf. Das ist immer beim biblischen Gebet so. Sie erinnern sich, wo überall in der Bibel Gebete kommen. Da verweisen die Beter darauf, dass sie einen Faustpfand haben und sagen, ich habe einen Grund so zu bitten. Warum? Deine Barmherzigkeit zwingt ja dazu. Es gibt keinen Grund von uns, dass Gott uns helfen müsste. Wir können nicht sagen, wir sind doch so nette Leute oder wir haben dir schon so viel Opfer gebracht. Das zählt ja alles nicht. Ist ja alles viel zu schwach. Unser Leben ist vor Gott viel zu verdorben, als dass wir was bringen könnten. Aber er sagt, deine Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Ich hätte schon lange resigniert, wenn ich nicht wüsste, dass Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Keine Schuld in dieser Welt, die Gott nicht zudecken kann. Und darum meine ich immer, dass heute eine Erweckung bei uns nur aufgehalten wird von uns, die wir nicht den Himmel stürmen, die wir nicht rufen und schreien, Herr, um deiner Barmherzigkeit willen. Du bist doch unser Vater, du bist doch unser Erlöser, das sind doch deine Namen, du hast doch eine Ehre da hineingelegt, dass du gerade über der Menschenschuld deine Liebe und deine Vergebung ganz groß machst. Machst doch auch jetzt nach so viel Unrecht, das geschehen ist, auch im Namen deiner Gemeinde, über so viel Untreue, Lauheit und Schwachheit, gib es noch einmal, dass wir beten über unserem eigenen Leben. Dass Gott in der Zeit, die er uns schenkt, noch einmal etwas wirkt durch uns hindurch. Durch unser Leben, durch unseren Beruf, in dem wir stehen, durch unsere Verbindungen, die wir haben, dass der Herr wirkt. Du bist doch unser Vater, du bist doch der Erlöser. Ich will noch einmal deine Wunder sehen. Pocht drauf, du bist Herr und Erlöser. Es ist eine Last Gottes. Kein Auge hat Gott heute Nacht zutun können, wenn ich so einmal ganz menschlich reden darf, weil es ihn so bewegt und drückt, dass es bei uns keine Fortschritte gibt und dass unser Glauben so wenig leuchtet und dass wir so wenig Zeugnis sind, dass so viel erstarrt ist, dass wir in Halbheiten stecken. Das ist doch die Last Gottes. Wie trägt Gott mit den Menschen, die leiden heute in der Welt, mit den Entrechteten? Das müssen wir ihm doch gar nicht erst erzählen. Aber er will es auf unsere Gebete hin tun. Er will den Himmel öffnen und heute in Jesus Großes tun, pocht darauf.
Und dann erinnert Gott an seine große Geschichte, das ist das Dritte, erinnert ihn doch daran. Der Jesaja sagt, da ist viel Schuld, und er erzählt das ja vorher in den Kapitel, viel Schuld und viel Unrecht geschehen, aber jetzt kannst doch du dein Erbe nicht verkommen lassen. Ich kann das nie hören, wenn bei uns immer wieder in unserer Kirche so gesprochen wird, die Kirche Jesu Christi kann nicht untergehen. Das, was wir als Kirche bezeichnen, das kann von Gott sehr wohl in die Tiefe gestoßen werden. Wir sehen das auch in der Geschichte, wie viel zerstört wurde. Aber Gott kann seine Gemeinde, seine gläubige Gemeinde nicht aufgeben. Gott kann das, was einst er unter den Vätern geschenkt hat, doch nicht einfach stehen lassen, was unter einem Johann Albrecht Bengel begann und einem Philipp Friedrich Hiller, was ein Martin Luther uns schenkte, was einst die iroschüttischen Mönche in unser Land getragen haben. Das kann doch heute nicht im Jahre 1981 aufhören. Herr, jetzt geh du noch einmal weiter mit deiner Segensgeschichte. Mich bedrückt das immer wieder, wenn ich in Mutterhäuser heute komme und dort hat man sich so angewöhnt, ja nun, es stirbt eben und jetzt geht es immer weniger, es tritt niemand mehr ein und es gibt keinen mehr, die sich so zum Dienst verschreiben können. War das ein Anfang der Geschichte Gottes? Dann muss ein Weg weitergehen. Herr, wir bitten dich noch einmal und ich erinnere dich an deine Geschichte, nicht an unsere. Das ist deine Geschichte gewesen, die du einst mit den Vätern und Müttern gegangen bist. Und jetzt tu es noch einmal, kehr zurück um deiner Knechte willen, heißt dort im Vers 17. Und wie das Gebet da geht, warum lässt du uns denn abirren? Warum lässt Gott uns abirren? Weil wir Freiheit wollten. Herr, du weißt doch, dass wir nicht allein das laufen können. Du musst uns doch an die Kette nehmen. Du musst uns doch an die Hand nehmen. Reiß uns zurück von falschen Wegen, dass wir zu dir kommen und dich fürchten. Und dann erinnert er an die große Notlage. Jetzt haben sie dein heiliges Volk vertrieben, die heilige Stätte verwüstet. Die Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Und das gibt es bis in unsere Tage. Gottesdienste, aus denen Gott gewichen ist, in denen nur noch Menschenwort regiert. Herr, das war doch dein Anfang, gib du es nicht auf. Gott, komm zurück zu deinem Volk. Und dann schließt dieses ganze Gebet nur in einen Aufruf. Komm, komm. Das meint Advent, komm. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Viele haben es, als Jesus wirklich kam, gar nicht begriffen, weil es so unscheinbar war, wie in unseren Tagen. Ich habe große Sorge, dass heute viele wieder auf besondere Erscheinungen warten, auf den Blitz vom Himmel. Heute, wo du dies Wort hörst und dich öffnest, kommt Jesus zu dir. Wie wir es im Abendmahl gehört haben, ich will das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und so kommt Jesus in dein Leben hinein, wie das Berge zerschmelzen. Riesensorgenberge, die sie nicht überklettern konnten, weg. Berge von Schuld, weggeschmolzen. Wie Feuer reisig anzündet, und dann knistert es und dann lodern der Haufen und alles ist verbrannt. Dass die Feinde zittern, dass die Teufel sich nicht mehr aus der Hölle vorwagen. So kann der Herr in ihr Leben kommen. Von ihrer Frömmigkeit halte ich nichts, aber von der Gegenwart des Herrn Jesus in ihrem Leben, die sie im Glauben annehmen, wo sie die Türen aufmachen, halte ich viel. Wo ist solch ein Gott? Man hat noch nie einen anderen Gott gesehen. Aber man hat auch noch nie das begreifen können, ein Gott, der so wohl tut, denen, die auf ihn trauen. Nur das ist nötig, ihm zu trauen. Amen.